Irgendwo muss die Energie ja auch herkommen, wenn wir jetzt keine Verbrennermotoren mehr haben, wenn wir zum Beispiel Elektroautos haben. Und jetzt ganz aktuell haben wir ein riesiges Energiethema. Und so ganz umschiffen kann ich es nicht, weil es hat ja doch eine große Relevanz für die Region und damit auch für die jungen Erwachsenen und Jugendlichen. Ja, das leidige Thema mit der Energie und den steigenden Preisen. Ich möchte zu Beginn vielleicht kurz so eine gemeinsame Basis schaffen, weil ich glaube, es gibt so ein paar Fakten, auf die ihr euch alle einigen könnt. Da möchte ich einfach mal nachfragen. Fakt 1, wir müssen uns unabhängiger von fossilen Brennstoffen machen, vor allem von Importen. Können wir einen Haken dran machen? Alle nicken, okay. Wir müssen die erneuerbaren Energien schnell ausbauen. Alle nicken. Und wir müssen Versorgungssicherheit haben. Okay, dieses Wort, es fällt ja ständig. Also, ihr stimmt mir alle zu, das ist perfekt. Aber ich glaube, bei dem Wie, da gibt es noch ein paar Unterschiede. Und da sind wir dann halt doch auch beim AKW. Jetzt hier in Lingen, in der Bundespolitik wird viel darüber gesprochen. Ich hatte im März noch eine Veranstaltung, wo es von allen Beteiligten hieß, nein, auf gar keinen Fall sollten wir das Atomkraftwerk länger betreiben. Jetzt ist eine andere Situation. Christian Fühner von der CDU, wie stehst du zu dem Thema?
Ja, in der Tat ist es eine neue Situation und ich glaube, dass wir in einer der größten Herausforderungen unserer Zeit sind und da jetzt auch alles in Betracht gezogen werden muss, welche Möglichkeiten am Ende des Tages gegeben sind, um die größtmögliche Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir sind uns da alle einig und deswegen glaube ich auch, muss man dieses Spielchen jetzt sein lassen und sagen, es sind Landtagswahlen und deswegen bleibt das Atomkraftwerk in Lingen beispielsweise jetzt bei der Diskussion des weiteren Betriebes außen vor. Das finde ich nicht in Ordnung und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir jetzt auch darüber sprechen, wie wir es hinbekommen, das Atomkraftwerk auch in Lingen am Laufen zu halten. Zumindest so lange, wie es geht. Ich bin vor einigen Tagen da gewesen, habe mich informiert, habe auch mit den Betreibern gesprochen. Bei der Frage, ob man das gerne will, gab es ein klares Nein, denn der Betrieb hat natürlich kein Interesse daran, weil man sich darauf eingestellt hat, zum Jahresende ist Schluss. Aber die Möglichkeit ist gegeben und ich glaube, wenn diese Möglichkeit auch da ist und da gab es auch ein klares Ja von Seiten des Betreibers, dann sollte man diese Möglichkeit auch ausschöpfen. Wir laufen in eine schwierige Situation rein und ich halte es für falsch, das Atomkraftwerk zum Jahresende auslaufen zu lassen.
Die FDP ist da ganz ähnlicher Meinung. Ich habe letztens noch Stefan Birkner, den Spitzenkandidaten von der FDP, zugehört in einem Interview und dementsprechend gehe ich davon aus, Jan, dass du das auch unterstützt.
Ja, auch wir sind für zumindest den Erhalt der Atomkraftwerke am Netz, bis es nicht mehr geht. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir wollen nämlich auch neue Brennstäbe für die Atomkraftwerke in Deutschland bestellen, die noch am Netz sind. Und in den letzten Jahren sind 3 Kraftwerke vom Netz gegangen. Da wollen wir schauen, ob wir die nicht vielleicht sogar wieder ins Netz nehmen können.
Also auf jeden Fall ein Ausbau. Entschuldigung, wenn ich da
Ausbau nicht. Definitiv. Das soll kein Wiedereinstieg in die Atomkraft sein. Es wäre eine mittelfristige Lösung. So lange.
Jeremy, ich gebe dir die Möglichkeit, da direkt drauf zu reagieren.
Solange, bis wir bei den Erneuerbaren soweit sind.
Und dann kommen wir gleich auch zum nächsten Thema.
Also der Kauf neuer Brennstäbe ist per Definition eine Laufzeitverlängerung. Von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen da an der Stelle. Und Versorgungssicherheit schaffen wir, das war ja eben das Stichwort, dadurch, dass wir eben, wenn es notwendig ist, das wird im Dezember entschieden, die AKWs in Süddeutschland im Streckbetrieb weiterlaufen lassen. Das ist auch keine einfache Entscheidung, so wie es jetzt in der Diskussion immer scheint. Alle wollen auf einmal wieder Atomkraft. Ich will daran erinnern, dass wir seit 20 Jahren oder seit mindestens 10 Jahren da auch mit der CDU einen Atomkonsens hier in Deutschland haben, dass es eben keine langfristige Ziellösung ist. Und wir brauchen das AKW in Norddeutschland nicht, weil wir hier eben durch erneuerbare Energie andere Möglichkeiten haben als in Bayern zum Beispiel und auch die Trassen wurden da ja auch lange Zeit nicht ausgebaut, sodass wir da ein Problem haben, auch den Strom nach Süddeutschland zu bringen. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir die Erneuerbaren möglichst ausbauen können und da müssen wir viel mehr drüber reden als über das AKW jetzt hier in Lingen. Genau, und natürlich, es gibt auch eben dieser Atomkonsens ist nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern hat eben seine guten Gründe. Das AKW Lingen hat auch schon Risse und wir müssen da vorsichtig sein mit dieser Technologie. Und wir haben hier nämlich nicht nur gerade eine Gaskrise, sondern eben auch eine Atomkrise, weil in Frankreich sehen wir nämlich, wie es laufen kann, wenn man auf die Atomkraft setzt. Frankreich wäre besser bedient gewesen, hätten sie mehr auf die Erneuerbaren gesetzt, dann hätten wir jetzt nämlich auch kein Problem mit der Stabilisierung des Netzes.
Okay. Es werden auf jeden Fall sehr lange Antworten und auch ein bisschen müßig ist es. Die Frage habe ich gestellt, auch um zu wissen, wer vielleicht dafür ist, wer dagegen. Das würde ich gerne an dieser Stelle gleich nochmal abkürzen, weil der Punkt ist ja auch, ihr könnt, wenn ihr gewählt werdet, den Atomausstieg nicht rückgängig machen oder das irgendwie ändern, sondern ihr könnt euch in Berlin in der Bundespolitik, ist ein Bundesgesetz, das ist beschlossen, ihr könnt euch dafür einsetzen. Das heißt, wir können da jetzt viel drüber diskutieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, die Position zu kennen. Aber in der Sache selbst könnt ihr nur Einfluss nehmen. Klaus und Christian, wenn ich es richtig habe, eure Parteien sind dagegen.
Ja, ganz genau.
Okay.
Es wurden ja 2 Stresstests durchgeführt und bei beiden kam raus, dass das AKW Emsland nicht benötigt wird. Es ist ja so, dass Atomkraftwerke auch die Einspeisung von erneuerbaren Energien verhindert. Wenn man durch die Gegend fährt, wird sehen, dass einige Windräder stillstehen.
Okay.
Das ist Folge daraus, dass die AKWs halt noch laufen. Und wir zahlen im Jahr 800 Millionen Euro als Entschädigung, wenn Windräder abgestellt werden.
Okay, ich wollte gerne eigentlich...
Wird. Ich möchte dieses Geld lieber in erneuerbare Energien stecken, als in den Weiterbetrieb von Atomkraft.
Okay, also abgekürzt, Sie und auch Klaus von den Linken, Sie würden sich auf jeden Fall nicht dafür einsetzen, dass es verlängert wird. Wie gesagt, man kann sich nur dafür einsetzen. Wir könnten jetzt noch weiter darüber sprechen. Die ganze Faktenlage haben wir schon jetzt in den Talkshows noch und nöcher besprochen. Wichtig ist, welche Parteien jetzt dafür sind, welche dagegen. Das habt ihr jetzt nochmal gehört. Und ich möchte total gerne zum nächsten Block kommen, weil der halt super wichtig ist. Da geht es nämlich um den ganzen Bereich Bildung. Und ihr seid ja noch in der Schule, ganz viele sind in der Schule oder ihr steht vor der Ausbildung oder seid im Studium. Dementsprechend ist das natürlich etwas, was euer weiteres Leben prägen wird. Und da haben wir auch nochmal was vorbereitet. Wir haben gedacht, es ist mal ganz cool, wenn ihr selbst mal wieder die Schulbank drücken müsst. Und Marie und Janina, kommt ihr mal kurz nach vorne und erklärt, wie das Spiel funktioniert.
Ja, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir jetzt so ein kleines Quiz machen. Wir haben hier so Tafeln vorbereitet, die bekommen dann diejenigen. Ich verteile die mal einmal kurz.
Genau, währenddessen möchten wir uns auch noch einmal kurz vorstellen. Ich bin Janina und bin Vorstandssprecherin vom Stadtjugendring Lingen. Und mit dabei ist Marie.
Genau, ich bin Marie. Ich bin im CUPA-Vorstand und wir haben uns jetzt ein paar Fragen überlegt und das läuft so ab, dass wir die Fragen gleich stellen. Es gibt 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten A, B, C und D. Ihr habt dann die Möglichkeit, diese Antwort, die ihr meint, die richtig ist für euch, auf die Tafel zu schreiben, am besten großmöglich, damit das die meisten Leute hier sehen. Und wir werten dann nachher aus, wer die meisten Fragen richtig hatte. Und wir sind mal gespannt, wie gut ihr euch hier in eurem Wahlkreis auskennt.
Genau, fangen wir auch schon mit der ersten Frage an. Und zwar hat das Lokentor vor kurzem Geburtstag gehabt. Wie alt ist es denn geworden? Ist es A, 5 Jahre alt geworden, B, 10 Jahre alt, C, 15 Jahre alt oder D, 20 Jahre alt? Wie alt ist das Lokentor vor kurzem geworden? A, 5 Jahre, B, 10 Jahre, C, 15 Jahre oder D, 20 Jahre? Haben alle eine Antwort notiert? Okay, dann dürft ihr einmal die Tafeln dem Publikum zeigen. Ich sehe D. Ich sehe D. Einmal 15 und noch zweimal 15. Ja, und die richtige Antwort ist, das Lokentor ist vor kurzem 15 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch an die ersten 4 hier.
Ja, jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Wie wir am Anfang schon gehört haben, zeigt Ling einer der ältesten Kinder- und Jugendparlamente der Region. So, bevor ich zu meiner Frage komme, habe ich noch einen kleinen Hinweis für Sie. Das Kinder- und Jugendparlament hat vor einiger Zeit das 20-jährige Bestehen gefeiert. Jetzt kommen wir zu meiner Frage. Wie alt ist das Kinder- und Jugendparlament heute? A. 22 Jahre, B. 24 Jahre, C. 26 Jahre oder D. 28 Jahre? Okay, dann könnt ihr eure Antworten mal hochhalten. Ich sehe B, A, B, B und C. B ist richtig, das Kinder- und Jugendparlament ist im Moment 24 Jahre alt. Und noch eine kleine Info nebenbei für die Jüngeren hier, die gerade hier sind. Dieses Jahr wird das Kinder- und Jugendparlament neu gewählt und ihr könnt gerne euch noch aufstellen lassen. Ihr müsst nur zwischen 11 und 17 Jahre alt sein und aus Lingen kommen. Ihr könnt euch gerne bei Daniel Kruse gleich auch noch melden, der sitzt hier vorne. Und wir würden uns freuen, oder ich würde mich freuen als ausscheidendes Mitglied, wenn das Kinder- und Jugendparlament neue Mitglieder bekommt.
Ja, weiter geht's mit der nächsten Frage. Und zwar wollen wir von euch wissen, wie viele Kilometer sind es von der Zentrale der Biener Landbäckerei Wintering bis zum Hexenwald Salzbergen mit dem Fahrrad? Sind es A. 27 Kilometer, B. 31 Kilometer, C. 35 Kilometer oder D. 38 Kilometer? Wie weit ist es von der Zentrale der Biener Landbäckerei bis zum Hexenwald in Salzbergen mit dem Fahrrad? A. 27 Kilometer, B. 31 Kilometer oder C. 35 Kilometer oder D. 38 Kilometer. Haben alle eine Antwort? Dann einmal hochhalten bitte. Ich sehe D, C, B, B, C. Ja, C ist richtig. Es sind 35 Kilometer von der Zentrale der Biener Landbäckerei.
Könnten Sie die Antwort nochmal hochhalten, weil wir müssen noch eben mitschreiben.
Wintering bis zum Hexenwald in Salzbergen. 35 Kilometer.
Supi. Genau, kommen wir zur vierten Frage. Verfolgt man die Medien im Moment aufmerksam genug, dann fiel auf, dass neben dem 40-jährigen Altstadtfest in Lingen noch weitere Jubiläum gefeiert worden sind. Kommen wir zu meiner Frage. Wie viele Jahre gibt es die Kiewelinge der Stadt Lingen-Ems schon? A. 300 Jahre, B. 500 Jahre, C. 650 Jahre oder D. 750 Jahre? Ich wiederhole die Frage. Wie viele Jahre gibt es für Kiewelinge der Stadt Lingen-Ems schon? A. 300 Jahre, B. 500 Jahre, C. 650 und D. 750 Jahre. Eure Antwort? Ich sehe D, C, C, 650, C. Genau, C ist 650, ist richtig.
Ja, weiter geht's mit einer Frage, die vermutlich die etwas Jüngeren unter euch beantworten könnten, die gerne mal ins Joker gehen. Und zwar ist für das südliche Emsland der Joker der Treffpunkt für Jugendliche. Welche Stars waren dieses Jahr noch nicht im Joker? Es ist A. Julian Sommer, B. Mia Julia, C. DJ Robin oder D. Tom Mountain. Es ist A. Julian Sommer, B. Mia Julia, C. DJ Robin oder D. Tom Mountain. Wer war noch nicht da? Ich sehe grübelnde Gesichter. Wenn alle ihre Antworten haben, gerne einmal die Tafeln hochhalten. Ich sehe D, D, B, B, B. Ja, B ist tatsächlich richtig. Mia Julia war noch nicht im Joker.
Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Im Sommer sind viele Kinder und Jugendliche im Zeltlager. Ohne die Arbeit der Kinder und Jugendliche, die im Jugendteam zuständig sind oder freiwillig da sind, wäre dies nie möglich. Deswegen an dieser Stelle erstmal ein großes Dankeschön an die Leute, die sowas mitmachen. Ein großes Zeltlager hat dieses Jahr in Biener Busch mit vielen beteiligten Blaulichtgruppen stattgefunden. Meine Frage wäre da, wie viele Kinder, Jugendliche und Betreuer haben dort in den acht Tagen gezeltet? A. 305, 375, B450, C490 oder D550? Ich wiederhole meine Frage. Wie viele Kinder, Jugendliche und Betreuer haben in den 8 Tagen im Wiener Busch gezeltet? A375, B450, C490 oder D550? Eure Antworten? Ich sehe A, C, D, D und B. Und D ist richtig. 550 Personen waren dort.
Kommen wir nun zur letzten Frage. Und zwar gibt es hier in unserer Region viele ehrenamtlich geführte Jugendtreffs, denen ich an dieser Stelle auch meinen Dank aussagen möchte. Aber neben diesen ganzen ehrenamtlichen Jugendtreff gibt es auch noch einige hauptamtlich geführte Jugendtreffs. Und da ist jetzt meine Frage, wie viele hauptamtlich geführte Jugendtreffs gibt es bei uns in der Region? Sind es A6, B8, C10 oder D12? Ja, im Wahlkreis, genau. Sind es A6, B8, C10 oder D12? Genau, wenn die Antworten notiert sind, einmal zeigen. Ich sehe C, C, B, A und B. Ja, diesmal war die richtige Antwort nur einmal dabei. Und zwar sind es 6 hauptamtlich geführte Jugendtreffs. Genau. Nun würde ich gerne einmal Ilka vom Kiupa nach vorne bitten. Die hat nämlich ganz fleißig mitgeschrieben, wer von euch denn die meisten richtigen Antworten hatte. Und sie zählt noch fleißig.
Genau, also Klaus hatte 2 richtige Antworten, Christian Fühner hatte 5, Christian Otten hatte 4, Jan Nerschulte hatte 4, Jeremy hatte ebenfalls 5 wie Christian, also haben Christian Fühner und Jeremy gewonnen.
Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Mitmachen.
Ja, da hätte die Vorbereitung ja auch irgendwo besser laufen können, ne? Bildung ist ja ganz, ganz wichtig. Das waren ja auch sehr bildungsspezifische Fragen. Nein. In Bezug auf Bildung möchte ich jetzt auf ein in unserer Zeit wichtiges Thema eingehen, und zwar Digitalisierung. Das Thema Digitalisierung spielt in puncto Bildung an Schulen immer mehr eine Rolle. Und ist gerade in Zeiten der fortschreitenden Moderne und der Pandemie mehr Thema als je zuvor. Seien es die Videokonferenzen im Homeschooling oder die Etablierung von Smartboards in den Klassenräumen. Nur Tageslichtprojektoren wirken für mich bis zu meinem Schulabschluss dieses Jahres mittlerweile fehl am Platz. Meine Frage jetzt konkret an dich, Christian Fühner, wäre, wie planst du Digitalisierung an Schulen weiter zu fördern?
Sind vor allen Dingen 2 Punkte, die ich da nennen möchte. Zum einen weiter in die Ausstattung zu investieren. Der Digitalpakt ist gerade mal zu 50% abgerufen. Das heißt, es sind noch viele finanzielle Mittel, die in den Schulen noch nicht angekommen sind, aber schon zur Verfügung stehen. Da müssen wir hinkommen, dass die Antragstellung unkomplizierter wird und unbürokratischer, damit das Geld schneller an den Schulen ankommt, die entsprechende Infrastruktur dann zur Verfügung steht. Das heißt, wir brauchen Endgeräte, wir brauchen vernünftige WLAN-Ausstattung und dass eben auch dann digital gearbeitet werden kann. Das ist in einigen Schulen schon ganz gut. In einigen Schulen ist dort noch einiges nachzuholen. Dann sind wir, glaube ich, bei dem Punkt schon mal einen guten Schritt weiter. Das zweite Thema, was ich ansprechen will, ist, dass wir uns über gute pädagogische Konzepte Gedanken machen, wie die digitalen Medien eingesetzt werden können. Nur jedem Schüler ein Tablet in die Hand zu drücken, hat keinen echten Mehrwert, sondern wir müssen dahin kommen, dass das am Ende auch sinnvoll eingesetzt werden kann, dass wir kluge Lernkonzepte haben mit den digitalen Medien, dass Lernstrategien entwickelt werden können, dass die digitalen Medien auch helfen, Kreativität zu entwickeln, Lernprozesse in Gang zu setzen. Deswegen, das eine ist die Investition, aber sie muss vor allen Dingen sinnvoll sein. Das sind die wesentlichen Punkte.
Klaus, hierzu direkt.
Also ich finde auch, Digitalisierung in der Schule ist sehr wichtig. Man kann damit gar nicht früh genug anfangen. Ich selber habe jetzt vor ein paar Jahren eine Prüfung zur Fachkraft für digitale Zahntechnik gemacht vor der Handwerkskammer. Also das ist noch gar nicht so lange her. Also ich finde das richtig wichtig. Das ist die Zukunft, als mit der Hand zu schreiben oder konstruieren mit der Hand. Also ich finde das wichtig.
Jan, du hast vorhin kurz erwähnt gehabt, dass du Computerspiele mehr bevorzugst. Das Thema digitale Medien, Digitalisierung scheint dir ja auch irgendwo am Herzen zu liegen. Wie stehst du dazu?
Ja, also ist gerade schon angesprochen worden von Christian, der Digitalpakt Schule, der eben Bundesmittel bereitstellt, um landeseigene Schulen oder Schulen, die vom Land gesteuert werden, mit digitaler Infrastruktur ausstatten zu können. Er hat recht, dass die Abrufung passiert viel zu langsam. Man muss aber auch dazu sagen, sie passiert vor allem in Niedersachsen viel zu langsam, weil gerade mal 5% der Mittel nach Niedersachsen fließen. Wenn man das mal hochrechnet, Niedersachsen hat zwischen 7 und 8 Millionen Einwohner. Das heißt, es steht irgendwas unter 10% eigentlich zu, wenn man nach dem Proporz geht. Da müssen wir die Schulen unterstützen, dass sie da besser an die Mittel drankommen. Und die zweite Komponente, die Christian gerade auch schon erwähnt hat, ist, wir müssen die Lehrer dabei unterstützen, digitale Medien und digitale Infrastruktur auch sinnvoll in den Unterricht einzubauen. Wir sagen, das können die Lehrer nicht alleine, nicht weil sie irgendwie zu blöd oder so dafür sind, sondern weil es einfach eine Überlastung darstellt zu den Aufgaben, die sie eh schon haben. Deswegen fordern wir eine Einführung des Studiengangs Digitalpädagogen. Wir wollen, dass zusätzliche Kräfte in den Schulen eingestellt werden, um dann eben die Lehrer darauf vorbereiten zu können, digitale Medien einzubauen. Des Weiteren sagen wir, man kann das auch vollkommen unabhängig vom Personal nutzen. Wir wollen zum Beispiel so eine Art Nachhilfe ohne Lehrer etablieren. Das heißt, wir gucken, welche Lerninhalte sind pro Schuljahr oder je Schuljahr relevant für die Schüler und stellen denen das so zur Verfügung, dass sie es im Notfall auch zu Hause nacharbeiten, vorlernen oder nochmal vertiefen können. Okay. Das schafft ein Stück weit Gleichheit und ich denke, da hat jeder ein Interesse dran.
Man merkt schnell, hier sind Parallelen zwischen den einzelnen Kandidaten. Christian Otten, dazu noch was ganz Neues, weil wir müssen uns ein bisschen an den Zeitplan halten. Wir haben es bereits 7:50. Wir möchten natürlich auch noch die anderen Themenblöcke aufgreifen.
Ja, in einer Sache möchte ich Christian Fühner dann aber widersprechen. Er hat ja gesagt, nur digitale Endgeräte bringen nichts. Hat er ein Stück weit recht, aber wir müssen irgendwo anfangen. Digitalpark Schule angesprochen worden, dass die Mittel abgerufen werden, ist aber Sache der Kommunen. Da müssen die Kommunen nochmal den Turbo zünden und die Schulen ordentlich mit WLAN ausstatten. Und digitale Endgeräte gehören dazu. Lehrmittelfreiheit, digitale Lehrmittelfreiheit, ursozialdemokratisches Thema. Lehrmittelfreiheit, deswegen sind wir deutlich dafür, dass ab der ersten Klasse Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausgestattet werden und dann auch Tablet-Klassen eingerichtet werden können.
Okay, Christian Fühner noch ganz schnell dazu.
Wir wollen ja auch mal ein bisschen diskutieren. Also ich weiß nicht, warum die Tochter vom Zahnarzt jetzt vom Staat das Tablet bezahlt werden bekommen muss. Also wir müssen schon dahin kommen, gerade in diesen Zeiten, die Menschen sehr gezielt unterstützen. Da, wo die Familien sich das nicht leisten können, müssen die Hilfsprogramme auf den Weg gebracht werden. Aber warum wir jetzt flächendeckend mit der Gießkanne jedes Kind ab der ersten Klasse ein Tablet schenken sollen, das halte ich für ein Wahlkampfversprechen der SPD. Und es hilft nirgendwo weiter, um Bildungsqualität in den Schulen zu erhöhen. Und deswegen halte ich davon nichts. Wir müssen gezielte Programme auf den Weg bringen. Die Endgeräte sind wichtig, ja, aber sie müssen qualitativ gut eingesetzt werden. Und es muss nicht flächendeckend für alle vom Staat bezahlt werden.
Darf ich noch einmal kurz Otten
dazu?
Genau, ich weiß, wir sind im Zeitplan knapp. Deswegen kurze Antwort. Du hast gesagt, die Zahnarzttochter kriegt auch ein Tablet und sonst ja, alle werden gleich behandelt. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass die Zahnarzttochter ein Tablet besitzt in der Oberstufe und die Tochter eines normalen Arbeiters, der halt wenig verdient, nicht.
Gut, dann schließen wir das hier einmal ab, kommen aber zu einem anderen Thema in Bezug auf Bildung. Bildung sollte niemals nur die vier Wände des Klassenzimmers umfassen, sondern die Möglichkeit schaffen, weit über den Tellerrand hinausschauen zu können. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. An dieser Stelle möchte ich aber das Thema Bildung in eine Richtung lenken, die neben den Fächern wie Mathe, Deutsch und Englisch eher weniger Erwähnung findet. Andere gesellschaftliche Themen wie Sexualität, Geschlechtergerechtigkeit oder die verschiedenen Formen der Diskriminierung finden neben weiteren Beispielen keinen oder nur kaum Platz im Klassenzimmer. Wie könnte eurer Meinung nach dieses Thema in den Schulalltag integriert werden? Oder seht ihr da überhaupt eine Notwendigkeit für mehr Prävention an Schulen? Jeremy, dazu.
Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, gerade hier auf dem Land. Es ist zwar schon viel passiert, auch bei Akzeptanz und Toleranz, auch gerade bei sexueller Orientierung und anderen Themen, aber es ist immer noch sehr viel Druck da. Es geht nicht nur um physische Gewalt in dem Moment, sondern es geht vor allem auch darum, um den Druck, den sich Kinder und Jugendliche selbst machen, wenn sie eben merken, dass sie zum Beispiel schwul oder lesbisch oder eine andere Sexualität haben und da eben Schwierigkeiten haben, mit sich zu öffnen und mit anderen darüber zu sprechen. Ich habe diese Erfahrung selbst auch an meiner Schule gemacht und habe da auch mit einem Lehrer darüber gesprochen, der mir erzählt hatte, dass sich mal jemand ihm anvertraut hatte und sein Rat war dann, der einzige Rat, den man dem Kind geben konnte, war eben, sich nicht zu outen, es für sich zu behalten und dann nach dem Abitur wegzuziehen in eine größere Stadt. Und das kann es natürlich nicht sein. Deswegen, wir brauchen das, also viel mehr Aufklärung in den Schulen darüber diese Aufklärung schafft dann nämlich nicht nur Akzeptanz, sondern überhaupt erstmal das Gefühl, dass man darüber sprechen kann. Und das ist eben etwas ganz Wichtiges, wo wir auch gerade hier auf dem Land deutlich von profitieren können, wo wir vielleicht noch nicht so diese Strukturen haben wie in größeren Städten, wo Kinder und Jugendliche noch nicht so viel Berührungspunkte auch haben mit queeren Treffpunkten oder anderen Gleichaltrigen, die eben auch queer sind, mit denen man sich austauschen kann.
Klaus von den Linken dazu?
Also ich finde das auch wichtig, Toleranz gegenüber Andersdenkenden.
Das Mikro schön nah dran.
Oder Herkunft oder Religion ist wichtig. Und ich finde, das ist auch schon, dass es auch in den Händen der Eltern liegt, die Kinder da tolerant zu erziehen.
Die Frage ist ja, wie man sozusagen politisch da was tun kann. Einerseits sicherlich die Eltern, aber auf der anderen Seite sehe ich das ähnlich wie Jeremy. Wir müssen an den Schulen auch die Möglichkeit bieten, das zu etablieren. Ich will sehr deutlich sagen, dass man das, glaube ich, nicht alleine mit den Lehrern hinbekommen kann. Ich würde viel davon halten, wenn wir die Organisationen, ich sage mal beispielsweise hier in Lingen, die AIDS-Hilfe, ordentlich ausstatten, auch finanziell, dass solche Programme dann eben auch an den Schulen, da wird viel gemacht schon, auch weitergeführt werden können und dann am Ende nicht die Lehrer sind, wo dann auch eine gewisse Scheu sozusagen zwischen Schüler und Lehrer ist, über diese Themen zu sprechen, sondern dann eben auch im Sinne dann auch andere Organisationen in den Schulen dann mit den Jugendlichen da tätig sind.
Christian Otten noch dazu?
Ja, ganz genau. Ich bin auch ganz klar dafür, dass jeder seine Orientierung frei ausleben kann und deswegen brauchen wir Aufklärung auch in den Schulen. Sowas könnten wir gut in den Ganztag zum Beispiel packen, als Projekte, dass auch über verschiedene Orientierungen, zum Beispiel der Sexualität, aufgeklärt wird und auch eine gewisse Hemmschwelle fällt. Im Moment ist es eher eine Grauzone und dass man auch klar mal sagt, dass es ganz normal ist, dass man sich anders sexuell orientiert und in den normalen Alltag der Leute dann halt Einzug nimmt.
Jan Nährschulte noch mal eben dazu.
Ja, ganz, ganz viel Richtiges gesagt. Nur noch ein Punkt. Wir sagen auch, der beste Weg, Diskriminierung zu verhindern, ist politische Bildung. Wir haben in Deutschland die Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir sagen, es gibt halt auch noch andere Vereine und Organisationen, die da in diesem Aufgabenbereich Tätigkeiten wahrnehmen. Wir wollen die vernetzen, damit solche Veranstaltungen wie zum Beispiel hier heute einfacher von der Hand gehen und man einfach Synergieeffekte nutzen kann. Ob das jetzt in der Freizeit der jungen Leute ist oder in der Schule.
So, bevor wir jetzt zum nächsten Themenblock und damit auch dem letzten Themenblock übergehen, möchte ich nochmal den Leuten aus dem Publikum die Chance geben, Fragen zu stellen. Nils hat eine erreicht, ich habe auch eine hier. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Lea, möchtest du deine Frage selber eben stellen?
Ist das an? Ja. Ich habe eine Frage an Christian. Im Wahlprogramm der CDU wird davon gesprochen, neue Erzieherstellen zu schaffen. Aber wie sollen die Stellen besetzt werden, wenn die Erzieherausbildung immer noch so unattraktiv ist und keiner die machen möchte, weil die ersten beiden Jahre verdient man gar nichts?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn du weitergelesen hast, steht da auch drin, was gemacht werden soll. Also du hast es vollkommen richtig beschrieben. Die Erzieherausbildung ist in Niedersachsen unattraktiv, aus zweierlei Gründen, weil sie relativ lange dauert. Das hat auch das damit zu tun, dass wir da ein hohes qualitatives Niveau haben. Und ich glaube, wir müssen schon dahin kommen, das zu dualisieren. Das ist unser Vorschlag, die Erzieherausbildung in eine dualisierte Form bringen, das heißt mehr Praxisanteile. Und das bedeutet als zweites, dass wir auch eine Ausbildungsvergütung haben müssen. Ich kann heute keinem jungen Menschen mehr erklären, den Beruf des Erziehers, der dringend benötigt wird, zu ergreifen, das aber dann dafür für laut zu machen. Wir haben vor ein paar Jahren noch Schulgeld dafür verlangt. Das haben wir Gott sei Dank in dieser Legislaturperiode abgeschafft, dass das Schulgeld nicht mehr gezahlt werden muss. Aber es muss jetzt dahin kommen, dass es auch eine anständige Ausbildungsvergütung gibt. Und dann, glaube ich, werden auch noch mehr Menschen, die das vielleicht schon mal geplant haben, aber aufgrund der finanziellen Situation gesagt haben, kann ich mir gar nicht erlauben, diesen Beruf auszuüben, dann auch den Erzieherberuf auswählen. Ich glaube, wir brauchen mindestens 10.000 zusätzliche Erzieherinnen und Erzieher, damit wir die Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, auch bewältigen können, beispielsweise Corona-Sachen aufarbeiten, eine gute Kinderbetreuung zu gewährleisten. Und deswegen ist das, glaube ich, der richtige Weg, es zu dualisieren und es zu vergüten.
Wenn das für Lea in Ordnung ist, möchte Christian Otten sich auch noch mal da eben zu Wort melden.
Ja, mit der Dualisierung möchte ich nur dazu sagen, im Moment, du hast die komplexe Ausbildung und die umfangreiche Ausbildung angesprochen. Die Ausbildung ermöglicht im Moment einen Hochschulzugang, was bei einer dualisierten Ausbildung wahrscheinlich nicht gewährleistet wird. Und darauf müssen wir achten, dass es dann auch einen hochschulzugangsähnliche Ausbildung wird, wenn es eine duale Ausbildung wird.
Ich habe auch noch eine Zuschauerfrage bekommen und die kann man tatsächlich, das ist super, klasse, danke an Yannick, die kann man mit Ja oder mit Nein beantworten. Könntet ihr euch vorstellen, im südlichen Emsland einen zweiten Hochschulstandort neben dem Campus Lingen zu etablieren? Ja oder nein?
Nein.
Christian Fühner sagt nein.
Also, ich nehm das. Wir sollten stattdessen den Hochschulstandort Lingen ausbauen.
Okay. Würde jemand Ja sagen, frage ich mal so?
Also wenn sich irgendeine Uni bereit erklären würde, hier natürlich noch einen Standort hinzusetzen, ich glaube, da würden wenige Leute sagen, nein, auf keinen Fall, das dürfte ihr nicht machen. Aber ich sehe es nicht kommen.
Das war ziemlich viel mehr als ein Ja oder Nein, aber es war eine Offenheit auf jeden Fall für Anfragen, nennen wir es jetzt mal so. Und jetzt möchte ich das Wort gerne wieder zurückgeben an Youssef.
Vielen Dank dazu. In Anbetracht der Zeit möchte ich noch den letzten Themenblock, den ich aber eigentlich am wichtigsten finde, eben noch anschneiden. Neben der Bildung, die ja weitgehend in der Schule stattfindet, gibt es auch Aktivitäten, die außerhalb der Schule stattfinden. Im Zuge der Pandemie hat sich auf der ganzen Welt vieles verändert. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht über das große Ganze sprechen, sondern auf eine kleinere, eher unscheinbare Sache zu schauen. Ein Thema, das vielen Menschen sehr am Herzen liegt und weiteren Menschen näher gebracht werden sollte. Die Rede ist hier vom Ehrenamt. In den unterschiedlichsten Vereinen, Verbänden und Institutionen, aber auch durch kleinste Mitmachaktionen zum Wohle anderer, kann und wird Ehrenamt betrieben. Durch die Pandemie war die Durchführung des Ehrenamts für viele allerdings weitgehend eingeschränkt, wenn nicht sogar beendet. Meine Frage wäre dann hier, und da würde ich erstmal an Christian Otten die Frage richten, was glaubst du, wäre eine Möglichkeit, um das Ehrenamt vielleicht gerade in unserer Region wieder zu stärken?
Ja, vielen Dank, dass du das Ehrenamt ansprichst. Ich kenne das Ehrenamt, weil ich mich mein ganzes Leben schon im Ehrenamt einsetze für andere Menschen. Und kenne auch die Herausforderungen, die ein Ehrenamt manchmal mit sich bringt. Die Vereinbarkeit zwischen Familie, Beruf, Schule und Ehrenamt wird immer schwieriger, weil auch immer mehr Aufgaben dazukommen. Wir müssen das Ehrenamt erstens entlasten und zweitens auch belohnen. Ja? Zum Beispiel, es ist viel ins Spiel gebracht worden, mit öffentlichem Nahverkehr frei nutzen, wenn ich im Ehrenamt tätig bin. Oder es hat auch mal jemand ins Spiel gebracht, Rentenpunkte oder so fürs Ehrenamt freizuschalten. Wäre ich sofort dabei. Also Ehrenamt muss sich lohnen. Und du hast auch angesprochen, Corona-Zeit, wir wollen ja 10.000 kostenlose Juleika-Plätze auf den Weg bringen in der nächsten Legislatur. Und deswegen Ehrenamt muss ein deutliches Zeichen geben, dass sich Ehrenamt lohnt. Und ich bin froh, dass jeder zweite Niedersachse sich im Ehrenamt engagiert. Und wir dürfen diese Leute nicht verlieren, die sind wichtig.
Jeremy, dazu zuerst und dann nach Klaus noch.
Es ist nämlich kein kleines Thema, wie eben schon gesagt worden ist. Jeder zweite ungefähr ist ehrenamtlich aktiv in Niedersachsen. Und wir wollen auch eine Ehrenamtskarte einführen und damit verschiedene Vergünstigungen verbinden, wie zum Beispiel beim ÖPNV. Aber um die ehrenamtlichen Strukturen auch zu stärken, wollen wir zwei Maßnahmen ergreifen. Erstens gibt es viele Förderungen, viele Fördermittel auf unterschiedlichen Gebieten, ob es Digitalisierung ist oder andere Dinge. Und da ist es gerade bei kleineren Vereinen häufig schwierig, da noch durchzusteigen und die richtigen Anträge zu finden und auszufüllen. Wir wollen da von Landesseite einen sogenannten Förderscout initiieren, der oder die dann da den Vereinen zur Verfügung steht und hilft in diesem Förderdschungel durchzusteigen. Und die zweite Sache ist, dass Ehrenamt nicht immer ohne Hauptamt auskommt. Das heißt, wir wollen fördern, dass eben ehrenamtliche Vereinigungen auch hauptamtliche Strukturen einsetzen können, um sich eben zu entlasten und diese ganze Mitgliederarbeit auch zu bewältigen zu können, insbesondere im Sportbereich.
Klaus von den Linken dazu.
Also Ehrenamt ist wichtig, finde ich. Aber wenn man das Wort Ehrenamt zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch erwähnt, also manche Arbeitgeber rümpfen da schon die Nase. Also deswegen finde ich, Ehrenamt muss gefördert werden und richtig anerkannt werden.
Christian Fühner. Ja, vielleicht von dem, was gesagt worden ist, noch eine Ergänzung. Also ich glaube auch, dass viele Sachen wichtig sind, die jetzt schon gesagt worden sind. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass man dem Ehrenamt nicht noch mehr Bürokratie aufbürdet, indem man die Gesetzesgrundlagen so kompliziert macht, dass ehrenamtliche Vereine, dass ehrenamtlich Tätige und Verbände nicht mehr in der Lage sind, diese Auflagen noch zu erfüllen. Das hat steuerrechtliche Fragestellungen, die da beachtet werden müssen. Das hat auch die Frage von Satzungsfragen und Ähnlichem. Wir brauchen da immer auch den Blick auf das Ehrenamt oder Ausnahmen, die in Gesetzgebung für Ehrenamt gemacht werden. Wenn wir da nicht hinkommen, in der Gesetzgebung mehr darauf zu achten, wie die Auflagen auch für Ehrenamtliche sich auswirken, dann wird es schwierig, in Zukunft für diese Sachen, auch wenn die Rahmenbedingungen gut sind, noch Leute zu finden, weil sie am Ende rechtliche Probleme bekommen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Veränderung, die wir bei der Gesetzgebung beachten müssen.
Klaus.
Also Ehrenamt, ich glaube, viele, es ist wichtig, dass man, wenn man jetzt einen Verein hat, einen Ehrenamtlichen, dass das ein eingetragener Verein ist. Dann hat man wahrscheinlich auch viel mehr Möglichkeiten, Anträge durchzusetzen, und man bekommt auch Zuschüsse, das weiß ich selber.
Jan, dazu noch?
Ein Themenblock, der da komplett ausgespart wurde, ist die Nachwuchsförderung im Ehrenamt. Es gibt extrem viele Vereine, die Nachwuchsprobleme haben, und wir sagen, wir wollen an den Schulen, zumindest in der Oberstufe, so eine Art Tag des Ehrenamtes einführen, dass die Vereine an die Schulen gehen und dass wir da einfach Schnittmengen erzeugen, um solche Vereine zu fördern und Mitgliedschaften zu fördern und einfach die Möglichkeit zu haben, dass Leute, die oder Jugendliche, die vielleicht einfach diesen Verein noch gar nicht kannten, in die Lage kommen, hey, da ist was, das interessiert mich, da möchte ich mitmachen, da möchte ich mich einbringen. Ja, also, dass wir da einfach eine bessere Vernetzung von Schule, die ja bei den Jugendlichen im Leben eine wichtige Rolle spielt, und von Freizeit und Ehrenamt hinkriegen.
Ja, ich versuche nochmal ein Thema anzureißen. Jeremy, du erwähntest gerade eben die Ehrenamtskarte. Hier in Lingen und auch in Niedersachsen soll es eigentlich schon eine geben, wenn ich mich richtig informiert habe. Was ich allerdings abschreckend fand, waren die Bedingungen, die dafür nötig sind, um eine Ehrenamtskarte zu erlangen. Unter anderem waren es dann mindestens 5 Stunden die Woche, sich ehrenamtlich zu engagieren ohne Vergütung. Ich selbst habe viele ehrenamtliche Tätigkeiten, unter anderem nun mal Kinder- und Jugendparlament und Stadtjugendring. Aber ich komme unter der Woche nicht auf 5 Stunden. Wie haltet ihr da so die Lage zu, wie steht ihr dazu, dass es diese 5-Stunden-Hürde gibt pro Woche? Ist diese Form der Wertschätzung wirklich Wertschätzung genug?
Ja, also das muss man sich im Einzelnen angucken. Ich kann da jetzt keine Stundengrenze sagen. Wir wollen das auf jeden Fall attraktiver gestalten. Bürokratie und so weiter, das zählt dann ja auch so ein bisschen dazu. Muss natürlich gering gehalten werden, aber eine Stundenzahl kann ich dir da jetzt nicht nennen.
Jan, dazu?
Ja, ich glaube nicht, dass sich der Wert von Ehrenamt und entsprechende Gegenleistung irgendwie im Stundenaufwand abzeichnen und bewerten lassen können. Unser Ansatz ist da zum Beispiel, dass man sagt, wenn man die Juleika-Karte macht, kriegt man auch gleich die Ehrenamtskarte dazu. Vorbild Schleswig-Holstein.
Klaus von den Linken.
Also ich komme aus der Theaterbranche, ehrenamtlich Puppenspieler auf Langeoog. Und ich weiß, dass man weit mehr als 4 oder 5 Stunden dafür braucht. Wenn man zum Beispiel Theaterstücke selber schreibt, und das ist mehr als 5 Stunden. Das sind manchmal mehrere Wochen sogar, die man dafür verbringt in seiner Freizeit.
Das glaube ich auch, aber ich gehe mal davon aus, dass nicht jede Ehrenamtstätigkeit tatsächlich 5 Stunden in Anbetracht in Erwägung zieht pro Woche, und trotzdem verdienen die doch auch eine gewisse Art von Wertschätzung, oder nicht? Applaus. Okay. Christian Orten nochmal dazu.
Genau, ich halte es auch für unglücklich, das in Stunden aufzuwiegen, weil das muss man ja auch irgendwie nachweisen. Also Büroarbeit und so weiter kann man ja als Vereinsvorstand dann auch schwierig nachweisen. Und ich sag mal so, zum Beispiel ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, wenn die nur 2 Stunden in der Woche beim Dienstabend ist und nicht weiter zum Einsatz kommt, wäre es für uns alle gut, sage ich mal. Und deswegen mit den Stunden halte ich für ein bisschen unglücklich, müsste man mal genauer drüber schauen.
Ehrenamt, ein großes und ein wichtiges Thema, über das wir auf jeden Fall noch mehr sprechen könnten, was auch immer mal wieder stark zur Sprache kommt, was für euch ganz wichtig ist. Wie ganz viele von den Themen, oder ich hoffe alle Themen, die wir heute besprochen haben, zum Teil halt auch nur ein bisschen anreißen konnten, da kann man bestimmt noch weiter in die Tiefe gehen. Wir möchten euch gleich noch eine letzte Frage stellen, aber vorher wollen wir zum Ende der Veranstaltung jetzt auch schon mal einen Preis verleihen. Das Phrasenschwein. Haben wir das Phrasenschwein gerade auch hier? Okay, dann wollen wir mal das Geheimnis lüften, wer denn das Phrasenschwein bekommt.
Ja, solange das Phrasenschwein noch geholt wird, können wir...
Es muss erst noch aus dem Stall geholt werden, genau.
Aber wir können ja in der Zeit schon mal lüften, wer es denn gleich bekommt, je nachdem, wie lange es gleich dauert.
Ich habe tatsächlich gar nicht so häufig quieken gehört.
Genau, wir haben tatsächlich, ist niemand über 5 gekommen. Es war aber sehr knapp. Also der Gewinner hat 4 Striche von uns bekommen. Also beim nächsten Mal wäre es auch soweit gewesen. Ist immer noch unterwegs. Ah, es geht los. Dann machen wir uns schon mal auf den Weg.
Ah, für alle, die jetzt gerade nur zuhören können, das Phrasenschwein ist eine ganz süße Angelegenheit, ein süßes Gebäck in Form eines Schweins mit einer Schnauze. Und für den Sieger gibt es ein großes Phrasenschwein. Ne? Leistung muss sich lohnen, will ich an dieser Stelle nur sagen. Und die anderen bekommen aber auch noch ein kleines Schweinchen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Lüfte mal das Geheimnis, Anna.
Ich lüfte das Geheimnis. Es war tatsächlich am Ende doch knapp. Der Zweitplatzierte hat nämlich 3 Striche. Aber am Ende mit 4 Strichen hat die SPD Christian Orten gewonnen.
Einmal das große Schwein.
Herzlichen Glückwunsch, wenn man das sagen kann. Und auch die anderen Kandidaten dürfen natürlich ihr kleines Schweinchen mit nach Hause nehmen. Oder gab es jemanden, der gar keine Phrase benutzt hat, Anna?
Tatsächlich konnten wir bei der FDP keinen Strich machen. Knapp gefolgt dann die Grünen. Jeremy, du hast 1 Strich bekommen. Und dann folgt Christian mit 2. Und auf dem 2. Platz die Linke mit 3. Also gut verteilt.
Applaus nochmal an dieser Stelle. So, und bevor wir euch jetzt verabschieden, möchten wir euch noch die Möglichkeit geben, ein letztes Statement an die Wähler zu geben.
ohne Phrasenschwein. Ich würde aber trotzdem jetzt nicht alle Phrasen rausdreschen, die ich mir vorher vielleicht aufgespart habe. Jeder hat wirklich auch nur 30 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Und die Frage ist auch gar nicht so schwer, sondern wenn du in den Landtag gewählt wirst, was hat sich in 5 Jahren konkret geändert? Konzentriert euch bitte auf eine Sache dabei. Christian Fühner, möchtest du beginnen?
Ich möchte mich in den nächsten 5 Jahren dafür einsetzen, dass wir in Niedersachsen ein deutlich besseres Bildungssystem haben, dass die Unterrichtsversorgung sich deutlich verbessert, wir mehr Lehrkräfte an den Schulen haben, mehr zusätzliches Personal und nicht diese Unterrichtsausfälle, die wir im Moment erleben, dann noch an der Tagesordnung sind und wir in Bildung deutlich mehr investiert haben. Das ist das Ziel, was ich mir für die nächsten 5 Jahre gesetzt habe.
Das war eine schnelle Antwort. Vielen Dank. Jeremy?
Wir wollen Niedersachsen Niedersachsens Stromversorgung bis 2030 klimaneutral machen. Das heißt, in 5 Jahren sind wir noch nicht ganz da, aber wir sind kurz davor. Und das geht einher mit einer grünen Wasserstoffproduktion für unsere Wirtschaft und ganz vielen anderen Maßnahmen, auch um Niedersachsen insgesamt klimaneutral zu machen. Moore erhalten und ÖPNV ausbauen sind da nur wenige Themen.
Das war eine Punktlandung. Vielen Dank. Christian Otten von der SPD.
Ja, ich möchte, dass in 5 Jahren, wenn wir hier wieder sitzen, die erneuerbaren Energien im Landkreis oder im Wahlkreis massiv ausgebaut sind, wir nur noch darüber reden, wie wir dann halt die erneuerbaren Energien in die Fläche bekommen und nicht mehr, ob wir sie produzieren. Ich möchte sozialen Wohnungsbau, auch für unsere Region. Und ich möchte, dass das Ehrenamt gestärkt wird und es Spaß macht, sich im Ehrenamt zu engagieren.
Okay, vielen Dank. Klaus von den Linken.
Ja, ein bisschen was haben wir hier sowieso noch vergessen. Betrifft Armut. Ich habe letztens gehört, dass jeder 4. Jugendliche von Armut betroffen sein kann oder ist. Also Jugendarmut und Altersarmut. Das wäre mein Ziel, das zu ändern.
Vielen Dank, Klaus von den Linken. Und Mensch Jan von der FDP, jetzt hast du tatsächlich das letzte Wort. Was wird sich in 5 Jahren geändert haben, wenn du in den Landtag gewählt wirst?
Was für eine Ehre. Ich möchte, dass niedersächsische Verwaltungen zum Möglichmacher werden und dass großartige Potenziale von großartigen Bürgern nicht länger auf irgendwelchen Schreibtischen versauern und wir einfach Ideen verlieren, was wir uns absolut nicht leisten können.
Vielen Dank. Ja, damit sind wir auch am Ende vom Polit-Talk zur Niedersachsenwahl hier im Café Wintering im Lokentor. Ich möchte allen Kandidaten danken. Danke für eure Zeit, danke für die Diskussionen und danke auch, dass ihr freundlich miteinander umgegangen seid. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und ich möchte natürlich allen danken, die am Polit-Talk hier mitgewirkt haben. Das sind nämlich eine ganze Menge. Das ist das Team Jugendlingen, das ist der Stadtjugendring, das ist das Kinder- und Jugendparlament, das ist das BDKJ Emsland Süd, Fridays for Future war auch noch mit involviert. Danke auch vor allen Dingen an das Café Wintering für die tolle Location hier im Lokentor und an die Ems-Fechtewelle für die Übertragung im Radio und Was los in Lingen für den Livestream bei Instagram. Und natürlich auch danke an euch. Danke an euch, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr euch für die Themen interessiert habt, dass ihr Fragen gestellt habt und natürlich auch danke an alle, die von zu Hause dabei waren. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und geht wählen. Das ist auf jeden Fall nochmal das Wichtigste, was ihr mitnehmen solltet, egal für wen ihr euch entscheidet.